Könntest du hier noch eben den Ton ausschalten bei deinem iPad? Ja, ein herzliches guten Morgen auch von mir nochmal. Ich möchte gerne mit euch heute eine ganz bekannte Bibelgeschichte mal neu ins Visier nehmen. Und sie gehört zweifelsohne zu meinen Lieblingsbibelgeschichten. Und ich glaube, dass auch ganz viele hier, die heute im Gottesdienst dabei sind oder auch die MP3-Predigt im Nachhinein noch hören werden, diese Geschichte schon mal gehört haben. Und es ist auch gar nicht so super wichtig, ob du diese Geschichte schon kennst, sondern bei vielen Geschichten ist es wichtig, dass man sie immer und immer wieder erzählt. Wir haben bei uns in der Familie irgendwelche Stories, die wir immer mal wieder zum Besten geben. Und weil wir sie immer wieder erzählen, sind sie irgendwie auch so richtig so ein Teil unserer Familiengeschichte. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Und sie sind so richtig so ein Teil von uns. Und so kann uns das auch mit Bibelgeschichten geben, dass wir sie immer und immer mal wieder erzählen. Und diese Geschichte steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14. Und ganz kurz, was bisher geschah. Jesus war nicht gut drauf, er war sogar gar nicht gut drauf. Er war in Trauer, denn er war sehr, sehr traurig darüber, dass Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Und er wollte eigentlich das Wichtigste, was ihm gerade war, er wollte alleine sein mit seiner Trauer, mit seinen Gefühlen. Und er hat sich in eine einsame Gegend verzogen, ist mit dem Boot über den See Genezareth gefahren, um dort an einer einsamen Stelle zu sein. Jetzt ist der See Genezareth nicht so riesig groß, gerade im Norden, wo er sich Jesus auch viel aufgehalten hat und wo er gewohnt hat. Da kann man fast genauso schnell um den See Genezareth rumlaufen, wie halt auch mit dem Boot rüberfahren. Und als er an der einsamen Stelle angeht, ist die Stelle gar nicht mehr einsam, sondern voller Leute. Und er nimmt sich die Zeit, mit so vielen Leuten zu sprechen, mit so vielen Leuten zu beten, kranke Leute gesund zu machen und am Ende des Tages sogar noch ein Speisungswunder dort hinzulegen, dass er ganz viele Leute satt macht, obwohl eigentlich gar kein Essen da ist für so viele Leute. Ein Hammer Tag. Und am Ende des Tages schickt er endlich alle seine Leute weg. In einigen Übersetzungen heißt es sogar, er zwingt seine Jünger, ihr fahrt jetzt ins Boot und ihr fahrt schon mal wieder zurück über den See Genezareth nach Kapernaum oder Genezareth und ich bleib noch hier. Und er schickt auch die Leute nach Hause und geht auch auf einen einsamen Berg und hat endlich seine Ruhe und Zeit zum Beten. Ich lese euch mal den ersten Abschnitt vor. Gleich darauf schickte Jesus seine Jünger im Boot voraus ans andere Seeufer. Er selbst ließ die Leute nach Hause gehen und stieg dann allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Gegen Morgen kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie sich. Sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an. Ein kleiner Stopp. Der See Genezareth ist nicht so, wer weiß wie groß. Aber er ist irgendwie in einer geografisch merkwürdigen Lage, denn ich habe gehört, er ist der Süßwassersee auf der Erde, der am tiefsten von allen Süßwasserseen liegt, denn er liegt 209 Meter unter dem Meeresspiegel. Drumherum sind ringsrum Berge, außer im Süden, da fließt der Jordan aus dem See raus, da ist natürlich keine Berge, ist ja klar. Aber die Berge ringsherum schaffen auch nochmal eine ganz verrückte Thermik, irgendwie die Luftströmung, machen diesen See recht unberechenbar. Es kann halt sich schlagartig ändern, dass irgendwie so ein Gewitter so rein schwappt auf den See. Und das macht diesen See bis heute so ein bisschen merkwürdig. Und die Jünger von Jesus, die wussten das, ein Großteil davon waren Fischer, die kannten den See ihr ganzes Leben und wussten halt auch mit diesen Tücken umzugehen. Und sie sind halt auf dem See und es kommt halt so ein Unwetter, zieht sich da zusammen. Und das kann halt auch dazu führen, dass sie eigentlich, obwohl das jetzt gar nicht so eine Riesenstrecke ist, die man rudern müssen, da braucht man also eigentlich keine ganze Nacht dafür, dass sie sich plötzlich, die Wellen viel stärker sind als ihre Ruderkraft und dass sie sich plötzlich irgendwo mitten auf dem See wiederfinden, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Und die Boote damals waren relativ klein, dass die da halt auch, auch ordentlich kämpfen mussten, damit nicht ihr Boot umgeworfen wird und sie dann in eine noch misslichere Situation kommen, denn ans Ufer schwimmen geht dann eventuell auch gar nicht mehr. Ja, so viel mal einmal ganz kurz dazu und dann erschrecken sie sich zu Tode, weil sie meinen, sie sehen ein Gespenst. Auch dazu möchte ich euch gerne noch ein bisschen was erzählen, warum das für die Jünger auch ein naheliegender Gedanke ist, dass das ein Geist ist, ein Gespenst ist, was sie da sehen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Juden eigentlich keine große Seefahrernation waren. Das sind eigentlich Nomaden, das sind Leute, die aus der Landwirtschaft kommen, die von durch die Wüste gezogen sind, ein Sklavenvolk. Und als die das gelobte Land erobert haben, gibt es nur einen von den 12 Stämmen, die sich überhaupt am Mittelmeer angesiedelt haben. Ich habe mich immer mal gefragt, warum, also das ist so ein, da muss ja ein traumhafter Strand sein, warum sind die nicht dahin gezogen? Nein, nur ein Stamm ist dahin gezogen, alle anderen doch eher in den Bergen, im Hinterland, oben beim See Genezareth, wo es schön grün ist. Denn das Meer war irgendwie ihnen, das Wasser, gerade wenn das Wasser verrückt wird, das war ihnen nicht geheuer. Sie wussten, dass wenn das Meer, wenn das Wasser verrückt wird, das kann dazu führen, wie bei Noah, dass irgendwie fast die ganze Menschheit stirbt. Sie wussten bei ihrem Auszug aus Ägypten, dass das verrückt werdende Wasser die ganze ägyptische Armee umgebracht hat. Sie wussten bei Jona, dass als er vor Gott weggelaufen ist und nicht das machen wollte, was Gott gut fand, ist er auf ein Schiff gegangen und wollte abhauen. Und da hat das Meer verrückt gespielt. Und erst als sie sozusagen Jona ins Meer geworfen haben, hat sich das Meer beruhigt. Das Meer war für sie das Wasser, wenn es verrückt wird. Das war wie, das ist nicht ihr, unser Element. Das ist, wir sind Landleute, wir sind Landtiere. Das Wasser, wenn es verrückt spielt, das ist eher so der Bereich des Todes, der Bereich der Unterwelt. So haben die Leute in der Antike gedacht. Und die Jünger selber haben an diesem See erlebt, dass Jesus an dem Ufer, wo sie gerade noch waren, einen total verrückten Typ kennengelernt hat, der von Dämonen besessen war bis zur Haarspitze. Und der total fertig war. Und Jesus befreit diesen Mann. Und die Dämonen fahren aus und gehen in eine Schweineherde. Und was macht die Schweineherde mit den Dämonen drin? Sie stürzt sich die Klippen runter in den See Genezareth ins Wasser. Und irgendwie, ja, wenn du gesehen hast, aha, da sind also ganz viele Dämonen mit einer Schweineherde, ist jetzt quasi in dem See verschwunden. Und jetzt bist du auf dem See und plötzlich kommt da jemand aus dem Wasser raus oder du siehst da jemand auf dem Wasser laufen, mitten in der Nacht. Es war so die vierte Nachtwache, so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, irgendwie schummriges Licht. Und da steht jemand auf dem Wasser. Das, ja, was soll das anders sein als einer von der Schweineherde sozusagen. Und sie bekommen richtig, richtig Angst. Zumal wussten die natürlich auch, dass keiner auf dem Wasser gehen kann. Ich habe mal geguckt, irgendwie auch in der Kirchengeschichte, habe mal versucht, das ein bisschen zu recherchieren. Habe da jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Zeit investiert, aber ich habe nichts gefunden, auch in der Kirchengeschichte, dass das schon mal beschrieben wäre, dass andere Leute, auch andere Christen übers Wasser laufen konnten. Das ist wirklich eine total einmalige Sache. Also vielleicht gab es das auch noch mal ein zweites Mal. Gott ist ja ein Wiederholungstäter, das mag sein. Aber das ist natürlich total speziell. Und auch alle Erklärungsversuche, ganz besonders gefallen hat mir der Erklärungsversuch, stand sogar in der FAZ, dass jemand gesagt hat, ja, ich glaube, ich habe jetzt die Erklärung, es gab auch mal irgendwann dann höchstwahrscheinlich eine Kältephase, Jesus ist auf einer Eisscholle dahergetrieben. Da dachte ich mir einmal, oh Mann, ey, wir sind im Mittelmeerraum, also südliches Mittelmeer. Ich habe mal geguckt, ob die Temperaturen jemals da unten in den Gefrierpunkt kommen. Das ist ja noch nicht mehr auf dem Berg, das ist 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Also keine Ahnung, ob es da, wann es da letzten Mal Schnee gegeben hat, geschweige denn, wann da ein See zufrieren sollte. Dann noch bei Wellengang und Sturm und dann die anderen, naja, also ich fand es irgendwie, ich habe den Artikel auch nicht zu Ende gelesen, das war mir dann doch zu doof. Sowas geht irgendwie nicht. Und sie bekommen tierisch Schiss. Und Jesus spricht sie an und sagt, ich habe es euch mal, das was Jesus sagt, in 4 Bibelübersetzungen mal hier ausgedruckt oder mir ausgedruckt und lese es euch mal vor. Variante 1. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Zweite Variante. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Variante 3. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Vierte. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus sagt drei Sachen. Erstens, die Leute dann im Boot sollen keine Angst haben. Und Jesus sagt heute Morgen zu dir, du sollst in deinem Leben keine Angst haben. Zweite Sache, die er sagt, ist, zu den Leuten im Boot und zu uns hier heute Morgen, du sollst mutig leben. Hab Mut. Und drittens, denn ich bin's. Ich bin da. Und vielleicht kennen der eine oder andere auch schon diesen Punkt irgendwie. Und das ist jetzt mehr als ein theologisches Gimmick oder eine nette Randnotiz, dass er sagt, ich bin's. Das ist so, im Deutschen klingt das so banal. Damals war das noch eine ganz andere Sache. Mose fragte vor vielen, vielen hundert Jahren davor, fragte Gott, wie ist dein Name? Und Gott sagte, mein Name ist, ich bin. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und genau das sagt Jesus immer und immer wieder. Ich bin, ich bin, ich bin. I am, I am. Und das ist auch der Grund, warum du eigentlich jetzt keine Angst haben musst und warum du Mut haben solltest. Ganz häufig, wenn in unserem Leben es chaotisch zugeht, wenn wir Angst haben, wenn Angst uns überkommt, dann entdecken wir Jesus um uns herum nicht mehr. Wenn wir in tiefer emotionalem Chaos sind, wenn wir irgendwie so gerade versinken irgendwie, wenn wir abschmieren, dann kommt uns Gott, als wäre er nicht mehr da oder nie da gewesen. Als sehen wir ihn überhaupt nicht mehr. Das finden wir im Neuen Testament an so vielen Stellen, wo uns immer wieder davon beschrieben wird, dass Jesus, obwohl die Leute ihn doch kannten, obwohl sie genau wussten, wie er aussieht, okay, vielleicht waren seine Haare nass und seine Haare wehten im Wind und was weiß ich, seine Klamotten waren nass, aber sie waren doch seit einem Monat mit ihnen vermutlich jeden Tag unterwegs und sie erkennen ihn nicht. Sie halten ihn für ein Gespenst, vielleicht sogar für ein dämonisches Gespenst. Ist das nicht krass? Und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Wenn wir irgendwie emotional, wenn wir Angst haben, wenn wir runtergezogen sind, dann kann es dazu werden oder dazu führen, dass wir Jesus irgendwie kaum noch erkennen. Die Story steht im Johannesevangelium, im Markusevangelium und bei Matthäus. Und Matthäus ist der Einzige, der uns noch mehr als ein Detail noch dazu schreibt. Er schreibt uns, dass Petrus an der Stelle halt sagt, da sagte Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus verließ das Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Wow, ich glaube, das ist einer der so spektakulären Punkte. Ich glaube, einer der spektakulären Punkte in seinem Leben, in der Kirchengeschichte, ich glaube, die haben sich das immer und immer wieder erzählt. In jeder Runde, ich glaube, in jede Stadt, wo Petrus gekommen ist, haben alle gesagt, hey, du hast doch den Herrn wirklich gesehen, wie hat er ausgesehen und wie war das auf dem Wasser? Bist du wirklich auf dem Wasser gegangen? Ich habe in Münster mal gesprochen, übrigens über genau die gleiche Geschichte. Bei den Jesus Freaks, die sind am Hafen oder waren am Hafen, das Gebäude ist jetzt oder wird jetzt abgerissen, die sind seit 1. Januar raus. Und da sagte mir jemand, ach immer, mit übers Wasser laufen, das kannst du hier übrigens gerade im Hafenbecken machen. Das ist, glaube ich, der Dortmund-Ems-Kanal, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat irgendwie so ein Typ einen Gittersteg dicht unter die Wasseroberfläche gezogen. So eine Installation und da sind wir dann noch hinterher hingegangen, der Hans und ich, und haben uns die Hosenbeine hochgekrempelt und sind quasi auch dann übers Wasser gelaufen von dem einen zur anderen Stelle. Aber das ist natürlich nicht halb so spektakulär, wie mitten in der Nacht mit Jesus, Petrus und er, alle anderen im Boot. Keine Ahnung, ist nicht aufgezeichnet worden, ob jetzt irgendwie noch Andreas oder Johannes noch gerufen haben, halt, irgendwie mach das nicht, das geht nicht. Ob sie ihn gewarnt haben oder zurückgehalten haben. Wir sehen nur, er ist auf Jesus gegangen. Er hatte Jesus im Blick, er hatte die Worte von Jesus im Kopf, im Herzen. Hab keine Angst, fass Mut, ich bin noch da. Und es drückt voll das aus, was unser Job ist. Im ersten Jahrhundert war das so, wenn ein Rabbi sich Schüler gesucht hat, wenn ein Schüler sich einem Rabbi angeschlossen hat, dann war nicht das Ziel in erster Linie das Wissen des Rabbis sich zu merken. War nicht irgendwie die Thesen des Rabbis zu verstehen und zu bejahen inhaltlich, sondern das Ziel war es, so zu werden wie der Rabbi. Das zu machen, was der Rabbi macht. Also sozusagen ihn zu imitieren. So zu werden wie der Rabbi. Und das ist bis heute eigentlich das, was der Auftrag von Jesus an uns ist. Und Petrus hat halt gerade gesehen, okay, ich sehe gerade, Jesus geht übers Wasser und wenn du es bist, dann würde ich das auch machen. Und ich glaube, auch das ist genau das, was wir heute machen sollen, morgen machen sollen. Wenn du das Gefühl hast, Jesus interessiert sich gerade für die und die Person, dann solltest du dich auch für die interessieren. Wenn du das Gefühl hast, du solltest dich für die und die Person unterstützen oder die supporten, finanziell, mit Hilfe, mit deinen Händen, mit Zuhören, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, Jesus ist gerade da. Da zu gucken, wo ist gerade Jesus und das zu machen, was er gerade macht. Ich glaube, ich sehe es euch an der Nasenspitze an, auf jeden Fall die Leute, die hier im Raum sind. Ich glaube, ihr wisst alle, wie es weitergeht. Irgendwann kippt die Sache wieder. Als er aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Jesus streckte sofort seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Da warfen sich die Jünger im Boot vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ich glaube einmal, dass es total wichtig ist, dass wir Jesus an der Stelle eine schöne und warme und liebe Stimme geben. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und nicht eine böse, ärgerliche Stimme, so eine enttäuschende Stimme. Oh, ich habe es doch gewusst. Aber es ist irgendwie eine Gefühlsachterbahn, in der Petrus ist. Er hat erst totale Angst. Er hat die ganze Nacht irgendwie gerade da durchgerudert. Irgendwie auch schon, keine Ahnung, wie stark der Sturm war. Halt schon auch, er wusste, dass das irgendwie gerade gefährlich ist. Es ist irgendwie 6 Uhr morgens und dann hat er Angst irgendwie, er schreit vor Entsetzen, weil er denkt, jetzt kommt da so ein Dämon wieder irgendwie aus dem Wasser hoch. Dann merkt er, es ist Jesus und dann eben hat er noch den Blick auf Jesus, eben hat er noch die Worte von Jesus im Herzen und dann sieht er wieder die Realität um ihn herum. Die Wellen und der Sturm sind ja immer noch die Realität. Und ich kenne das auch total gut und eigentlich will ich gar nicht immer die Parallele auf den Lockdown ziehen, aber man kommt irgendwie in dieser Zeit kaum drumherum, Maßnahmen und irgendwie dachte man, okay, jetzt ist das Jahr, neues Glück, Impfstoff, bla bla bla, jetzt wird alles besser und wie Sanders gerade schon gesagt hat, irgendwann bricht auch fast der Optimistischste ein. Und wir sollen ja auch die Realität um uns herum wahrnehmen, das Chaos. Es war immer ein Chaos um uns herum. Es ist ein Chaos und es wird auch höchstwahrscheinlich immer ein Chaos sein. Man hat sich vielleicht total Angst davon und dann richtet man seinen Blick auf Jesus und er sagt, hey, hab Mut, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin doch da. Und dann sagen wir, jawohl, ich gehe los. Und irgendwann merken wir wieder, oh, doch wieder der Blick eher auf die Wellen, eher auf den Sturm, auf das Chaos um uns herum, um die Probleme. Und plötzlich ist auch dieser Sturm und dieses Chaos wieder in unserem Kopf, in unserem Herzen und wir fangen an zu sinken. Und ich kenne das gut. Man fängt wieder an abzuschmieren, die Angst kommt wieder zurück. Und Jesus sagt, hey Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? An wem hat er denn eigentlich gezweifelt? Hat er an den Wellen gezweifelt oder am Sturm? Das wäre unwahrscheinlich. Hat er an Jesus gezweifelt? Ich glaube auch nicht. Ja, klar, Jesus ist sein Rabbi. Jesus, der kann auf dem Wasser gehen. Der kriegt das irgendwie hin. Wie auch immer er das macht, er kann das. Aber ich glaube, vielleicht hat er einfach an sich gezweifelt. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich kann das doch eh nicht. Wie kann ich hier die Fahne hochhalten? Wie kann ich der Mann der gute Laune sein? Wie kann ich der Typ sein mit der Hoffnung? Wie kann ich der gute Papa sein? Wie soll ich Homeschooling machen? Wie soll ich ein Vorbild sein für meine Arbeitskollegen, wobei ich doch echt der griesgrämigste Typ überhaupt bin? Er hat an sich selber gezweifelt. Und vielleicht ist es du Kleingläubiger, warum zweifelst du an dir? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Petrus. Ich glaube an dich. Setz deinen Namen ein. Ich glaube an dich. Ein altes jüdisches Sprichwort besagt, bevor du einem Kind beibringst, an Gott zu glauben, bringe ihm bei, dass Gott an das Kind glaubt. Bevor du einem Kind beibringst, an Gott zu glauben, bringe ihm bei, dass Gott an das Kind glaubt. Ich glaube, dass da was Wahres drin ist und es spricht mir so voll aus dem Herzen, was wir hier sowohl im Kindergottesdienst, aber auch eigentlich immer sagen wollen. Hey, vielleicht ist es noch wichtiger zu hören, dass Gott an dich glaubt, an jeden Menschen glaubt, trotz allem Sturm, trotz allem Versagen, trotz allem Kleinglaube, trotz allem Schrott. Gott glaubt an dich. Auch wenn du vielleicht nicht so sehr an ihn glaubst, aber Gott glaubt an dich. Und wenn das irgendwie die Woche oder die letzten Wochen du auch eher wieder so ein bisschen so die Angst und der Missmut irgendwie bei dir die Oberhand gewonnen haben, Gott glaubt immer noch an dich. Dass du in dieser Zeit, in der du lebst, und das lässt sich ja nun mal nicht ändern, irgendwie richtig bist und drüber laufen kannst. Dass du nicht untergehen musst. Dass du vielleicht sogar andere hochziehen kannst. Gott glaubt an dich. Klar sollen wir auch an ihn glauben, aber das kann man andermal drüber reden. Bevor du einem Kind beibringst, an Gott zu glauben, bring ihm bei, dass Gott an das Kind glaubt. Bevor ich dir heute sagen will, dass du mehr glauben sollst, will ich dir sagen, dass Gott an dich glaubt. Und da liegt total viel Power drin. Das liegt so viel Power drin, wenn wir wirklich realisieren, dass Leute an uns glauben. Dass jemand in uns was sieht, was wir vielleicht kaum glauben können. Und wenn das so ist, keine Ahnung, stell mir vor, Jürgen Klopp wäre hier auf der Bühne und würde sagen, hey, keine Ahnung, und guck dich an und sagt, hey, du hast so viel Potenzial, glaub mir, ich hab Ahnung. Dann würden wir doch Jürgen Klopp doch glauben, oder? Jetzt steht halt nicht Jürgen Klopp hier, sondern nur ich. Aber stell dir einfach vor, ich wäre Jürgen Klopp. Pauli kommt ja gleich noch auf die Bühne, der sieht zumindest aus wie Jürgen Klopp, wenn er nicht jetzt eine Maske auf hätte und eine Mütze. Aber ansonsten sind die zwei eigentlich kaum auseinanderzuhalten. Ich darf euch schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Hey Mann, Petrus, du bist so weit gekommen. Du bist so weit nach vorne gekommen. Mach weiter. Warum hast du aufgegeben? Jetzt ist die schlechte Zeit, um aufzugeben. Jetzt ist die schlechte Zeit, um irgendwie sich runterziehen zu lassen, um unten zu bleiben. Das Gefühl, unterzugehen, ist furchtbar. Mein Lieblingsbild bei uns im Wohnzimmer möchte ich euch gerne noch zeigen. In unserem Wohnzimmer gibt es eine Wand, die war lange Zeit leer. Und wir wussten, da muss immer mal ein Bild hin, aber wir hatten nicht das richtige Bild gefunden. Und das Bild, als ich es dann gefunden habe, wusste ich, das ist das Bild. Das ist das Bild, was ich haben möchte. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und es wäre cool, wenn die Kamera einmal ranzoomen könnte. Es wackelt jetzt vielleicht ein bisschen. Und es zeigt Jesus, der auf dem Wasser steht. Man sieht so seine Füße hier, wie sie auf dem Wasser stehen. Aber das Bild ist aus der Sicht von Petrus, der eigentlich schon gerade untergegangen ist. Und wir sehen Jesus so mit klatschnassem Haaren, irgendwie im Winde wehen, irgendwie noch eine Welle da drüber. Und seine Hand geht sozusagen schon unter Wasser und zieht uns hoch. Und ich finde das total cool. Das steht irgendwie in meinem, hängt in unserem Wohnzimmer und es ist irgendwie so ein Bild, was mich total anfeuert. Hab keine Angst, hab Mut, mach weiter, du bist so weit gekommen. Es ist der falsche Punkt, jetzt irgendwie aufzuhören oder nachzulassen. Klar, die Worte von Jesus im Herzen zu haben, im Kopf zu haben, seinen Blick auf Jesus gerichtet zu haben, das redet sich ganz einfach, das lebt sich sehr schwer. Aber es lässt sich auch leben. Es lässt sich leben, denn er ist da. Er ist da bis an das Ende der Weltzeit. Er ist heute hier. Er ist bei dir. Es ist einer seiner Spitznamen. Einer seiner Spitznamen von Jesus ist Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Und ich bete nochmal am Schluss. Jesus, ich bitte dich darum, dass dein Bild irgendwie in unserem Herzen ist. Dass wir dich sehen, wie du uns die Hand reichst, und uns hochziehen willst. Heute und morgen und immer, wenn wir uns runterziehen lassen. Wenn wir wieder Angst kriegen, wenn wir den Mut wieder fallen lassen, wenn wir uns verkriechen wollen und wenn wir irgendwie nicht mehr so richtig weiter wissen. Herr, wir möchten irgendwie heute irgendwie unseren Blick auf dich richten. Wir möchten deine Worte in unserem Herzen haben. Danke dafür, dass du an uns glaubst. Auch wenn wir manchmal nicht so richtig an dich glauben können. Amen.